Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung. Ich finde die Überschrift schön gewählt in diesem Teilnehmerheft der Bibelwoche. Um die Hoffnung soll es heute gehen. Und ich glaube, das brauchen wir ganz sehr, dass wir Menschen der Hoffnung sind und immer mehr werden. Und weil wir sie uns nicht nur selber geben können, da brauchen wir es, dass wir sie uns zusprechen lassen, uns davon erfüllen lassen, von der Botschaft der Hoffnung. Und deswegen ist es schön und gut und wertvoll, dass es die Bibelwoche gibt und wir uns vom Wort Gottes leiten lassen. Das tut uns und unserem Leben gut. Ich lade Sie ein, dass wir zu Beginn in den Lobgesang einstimmen, nämlich dem Lobgesang der drei jungen Männer. Sie haben das Teilnehmerheft, das rote, das bräuchten wir jetzt, und zwar auf der Seite 39. Die Seite 39 im roten Teilnehmerheft, dort ist abgedruckt der Lobgesang der drei jungen Männer. Und wir wollen mit einstimmen von den Versen 57 bis 70. Und ich schlage vor, dass ich immer den ersten Satz vortrage und Sie sind eingeladen, mit einzustimmen in den Chorus, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam Gott loben. Preist den Herrn all ihr Werke des Herrn. Preist den Herrn, ihr Himmel. Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn. Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel. Preist den Herrn, all ihr Mächte des Herrn. Preist den Herrn, Sonne und Mond. Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel. Preist den Herrn, aller Regen und Tau. Preist den Herrn, all ihr Winde. Preist den Herrn, Feuer und Glut. Preist den Herrn, Frost und Hitze. Preist den Herrn, Tau und Schnee. Preist den Herrn, Eis und Kälte. Preist den Herrn, Raureif und Schnee. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Du siehst uns und kennst uns. Und deine Liebe, sie gehört uns, dafür loben wir dich. Wir rühmen deinen Namen, dein Name ist heilig. Herr, du siehst, wie wir heute an diesem Abend hierher gekommen sind, was uns von diesem Tag her noch bewegt in Gedanken, an Gefühlen, von dem, was gelungen ist an diesem Tag, von dem, was an diesem Tag nicht so gut gelaufen ist. Und wir bringen es dir und bitten dich, Herr, dass du uns zur Ruhe führst, zur Ruhe vor dir, dass wir uns ausrichten können auf das, was du uns durch dein Wort an diesem Abend zeigen möchtest. Danke, dass du uns ansprichst. Danke, dass du hineinsprichst in unser Leben. Wir erbitten, Herr, an diesem Abend deinen Segen. Amen. Wir wollen gemeinsam singen, und zwar aus dem schwarzen Liederbuch, dem Feiert-Jesus-Liederbuch, und zwar das Lied 159, Heilig, heilig, das Lamm Gottes, die Nummer 159. Wenn Klugheit gefragt ist, so die Überschrift über diesen Abend, das sind ja oft so die Momente im Leben, wo man nicht so recht weiter weiß, wo man Hilfe braucht. Wenn man vielleicht jemand um Rat bitten muss, wenn es keine einfachen Lösungen gibt oder vielleicht sogar nur schlechte, weil man in einem Dilemma steckt. Dann ist Klugheit gefragt. Vielleicht kennen Sie das. Ich kenne das nur allzu gut, diese Situationen. Und da sind wir mittendrin in unserem Leben und mittendrin im Buch Daniel, das im Zentrum der Bibelwoche steht. Es ist so spannend, diese Geschichten wahrzunehmen. Ne? Was hat Daniel nicht alles erlebt? Also wunderbar errettet, immer wieder. Immer wieder errettet, aber bedrängt, verfolgt. Schwere Situation. Das sind so die Geschichten, die wir möglicherweise aus dem ersten Teil des Daniel-Buches schon seit Kindertagen kennen. Vielleicht aus dem Kindergottesdienst. Daniel in der Löwengrube, die drei Männer im Feuerofen. Und dann gibt es dann noch diesen zweiten Teil im Buch Daniel im Alten Testament, der weit weniger bekannt ist. Also ab Kapitel 7, da geht es hinein in das, was die Theologen dann die Apokalyptik nennen. Das ist dieser Stil, diese Art von Offenbarung Gottes, wo ja auch Geheimnisse kundgetan werden, wo Prophezeiungen ausgesprochen werden, wo manches im Verborgenen ist, manches enthüllt wird, wo man nachdenken muss, tiefer graben muss. Spannend. Da hinein führt uns dieser Abend. Und auch hier sind zwei Stichwörter ganz groß. Verfolgung, Bedrängung. Und auf der anderen Seite Errettung, Erlösung. Auch dahin wird uns dieser Abend führen. Oder mit anderen Worten, Klugheit ist gefragt. Wir lesen den Bibeltext nach der Übersetzung Basisbibel. Die wird im Teilnehmerheft verwendet. Also wenn Sie jetzt nochmal das rote Heft zur Hand nehmen oder Ihre eigene Bibel oder die App auf dem Handy, wie auch immer Sie gerne den Text mitlesen möchten, dann haben wir diesen Text vor Augen. Also im roten Teilnehmerheft, ganz am Ende, da ist unser heutiger Tagestext abgedruckt, auch unter der Überschrift, wenn Klugheit gefragt ist. Das ist die Seite 34, die Seite 34 im roten Teilnehmerheft. Und wir haben was Besonderes an diesem Abend. Wir haben zwei getrennte Textteile, einmal Kapitel 11, die Verse 33 bis 35 und dann nochmal der Anfang von Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Ja, was ist das für ein sonderbarer Text, habe ich mich in der Vorbereitung gefragt. Also da klingen jetzt nicht gleich alle Verse sofort eingängig, geläufig. Da ist der Inhalt vielleicht auch etwas rätselhaft auf den ersten Blick, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, wie immer, wenn wir in der Bibel, im Wort Gottes unterwegs sind, genau hinzuschauen und sich hinein zu vertiefen in das, was Gott uns für unser Leben zeigen möchte. Zunächst einige Worte zur Einordnung unseres Bibeltextes. Wir sind hier in der dritten und letzten Vision des Daniel. Und die ist ganz besonders. Da geht es um den großen Blick hinein in die Weltgeschichte. Da wird Daniel durch Engel erklärt, wie die Ereignisse ablaufen werden. Da geht es los beim babylonischen Exil und dann hinein in die Könige von Persien und Griechenland. Da geht es um den Konflikt zwischen Ägypten und Syrien. Das sind die Ptolemäer und die Seleukiden. Und das war so ein Konflikt, drittes und zweites Jahrhundert vor Christus, Kampf um die Vorherrschaft in Judäa. Eine harte Zeit, eine bedrängte Zeit. Und im Hintergrund unserer Verse steht, wenn man das so zusammenfassen möchte, die Geschichte des jüdischen Volkes, wie es zum Spielball der Nationen wird. Das sind Mächte vom Norden und vom Süden, die es bedrängen. Und da ist immer wieder die Frage danach, wer hat die Macht, wer ist am stärksten, wer setzt sich durch. In Daniels Visionen werden die schwierigen politischen Verhältnisse vorausgesagt. Und so kommt es dann auch. Also hier können wir auch noch mal genau hinschauen, auch vom historischen Hintergrund. Da gibt es hellenistisch geprägte Machthaber und die tragen ihre Vorstellungen von Religion und Kultur hinein in das Volk der Juden, in das Land Israel und die stellen die Gläubigen auf eine sehr harte Probe. Die allermeisten Bibelkommentatoren, die sehen in Kapitel 11, wo wir jetzt auch hier gelandet sind, einen direkten Zusammenhang zur Regentschaft des Seleukidenfürsten Antiochus, dem vierten Epiphanes. Und das ist ein besonderer Mann, über den muss man noch mal was sagen. Also er hat ein Zeus-Bild, eine Götterstatue auf dem Tempelplatz in Jerusalem errichten lassen. Und das wird im Daniel-Buch mehrmals erwähnt, das Gräuelbild der Verwüstung. Ein Bild der Schande in den Augen der gottgläubigen Juden. Und dieser Antiochus, der hat ganz extrem repressive Maßnahmen gegen das Judentum unternommen. Da war ganz starke Unterdrückung und daraus formierte sich dann auch Widerstand. Vielleicht haben Sie schon mal was von den Makkabäeraufständen gehört. Das ist also der Hintergrund. Eine Zeit voller Konflikte und Unruhen, schwierige Zeit, Auseinandersetzung um die Macht, eine Zeit, in der einzelne Könige ohne Rücksicht auf Verluste ihre Macht zerstörerisch durchsetzen und es fordert viele unschuldige Opfer. Jetzt könnten wir sagen, das ist ja so lange her, aber mit Blick auf die Ereignisse in diesen Tagen, da klingt das in meinen Ohren zumindest leider doch sehr bekannt. Und da sind wir auf einmal mitten in unserer Zeit und stellen uns Fragen, die sich auch die Menschen zu allen Zeiten, die Menschen vor uns auch gestellt haben, in Krisenzeiten. Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit? Gott, wo bist du? Wie lange noch? Wann greifst du ein? Wie lang reicht denn unsere Kraft? Wird es immer nur, immer weiter um Macht und Einfluss, um das Recht des Stärkeren gehen? Wenn Klugheit gefragt ist, ja, Klugheit, die brauchen wir. Auffällig ist, dass ja schon in Daniel 1 der Begriff der Klugheit immer wieder auftaucht, nämlich bei Daniel und seinen Gefährten. Davon haben Sie diese Woche, wenn Sie die Bibelwoche mitverfolgt haben, ja reichlich gehört. Wie es heißt, dass Gott mit ihnen war und ihnen Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit gab. So heißt es über Daniel und seine Freunde. Und dass sie auch in den schwierigen, in den gottlosen Zeiten den Durchblick bewahren. Und auch das wünschen wir uns ja für unser Leben. Dass es manchmal wie so ein Licht gibt, dass es da eine Idee, einen Gedanken, einen Impuls gibt, wo man weiß, ah, das ist der Weg, das ist die Richtung, hier kommt Hilfe, hier geht's weiter. Und nun berichtet unser Bibeltext aber, und da sind wir wieder mittendrin in unseren Versen, dass die Verständigen, so heißt es wörtlich, die Basisbibel, sie übersetzt mit Lehrer des Volkes, also diejenigen, die wie Daniel im Glauben vorangehen, dass diese hart bedrängt werden, dass sie verfolgt werden durch, und da sind wir im Vers 33, auch durch Schwert, durch Feuer, durch Gefangenschaft und Plünderung. Und es wird für sie eine Zeit geben, in der sie geprüft, geläutert und gereinigt werden, so heißt es ja. Da kann man auch wieder so die Frage stellen, ja, was bedeuten das? Das sind ja sehr bildhafte, anschauliche Begriffe, die hier verwendet werden, Umschreibungen. Wie kann man das verstehen? Ich glaube, hier wird eine Zeit der Klärung angesprochen, wo sich etwas herauskristallisiert, nämlich wie es um die Beziehung mit Gott bestellt ist, ob sie tragfähig ist. Und das haben Krisenzeiten ja so an sich, dass sie uns herausfordern, dass sie uns teilweise auch auf harte Proben stellen, dass wir mit Gott ringen, dass es uns an die Grenzen unserer Kräfte führt, wenn wir mittendrin stecken, in der Not, in Herausforderungen, die wir uns nicht selber gesucht haben. Und es ist auch die Auseinandersetzung mit Gott. Mit anderen Worten, Not lehrt beten. Vielleicht kennen Sie diesen alten Spruch, Not lehrt beten. Wenn ich im Gespräch mit den Glaubensgeschwistern unserer Gemeinde bin, in Seelsorgegesprächen, wenn wir uns treffen und erzählen und kommen dann tiefer und kommen weiter mitten hinein ins Leben, dann fällt das ganz oft, dass wir natürlich nicht nur auf die schönen Momente des Lebens zu sprechen kommen, sondern auch auf das, was Menschen ertragen mussten, erdulden mussten in ihrem Leben. Und dann finde ich das immer spannend und bemerkenswert, dass die Geschwister zu mir sagen, Markus, weißt du was, meine stärksten, meine intensivsten Erfahrungen mit Gott, die hatte ich immer dann, wenn es mir schlecht ging, wenn ich in der Krise war, in der Zeit der Prüfung. Ist ein bemerkenswertes Zeugnis. Das macht die Krise deswegen jetzt nicht schöner, nicht attraktiver, auf keinen Fall. aber sie setzt nicht selten eine innere Entwicklung in uns in Gang. Sie lässt Menschen gerade auch im Ringen mit Gott zu den Verständigen werden, zu denen, die hier gemeint sind. Hiob, die bekannte Gestalt aus der Bibel, sie sagt ganz zum Schluss, das sagt Hiob, nach seiner großen Krisen- und Leidenszeit, die über alles das hinausgeht, was man sich ja vorstellen kann, das sagt er zu Gott: Ich hatte von dir nur vom Hören Sorgen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Also da ist ein Prozess, der stattgefunden hat. Und ich glaube, dass das hier im Hintergrund steht, heute im ersten Teil, den wir gelesen haben, in diesem Kapitel 11, dass es hier um diese Krisenerfahrungen geht, die die Menschen damals in ganz harter Zeit kennenlernen mussten. Und wiederum ist diese Überschrift so treffend: Wenn Klugheit gefragt ist, ja, darum geht's. Und wir schauen wieder hinein in die historische Situation der sogenannten Lehrer des Volkes, die unter Antiochus erleben, wie in nie gekannter Weise die Ausübung des Glaubens eingeschränkt wird, wie eine ganz katastrophale Entwicklung für das Judentum und für den Tempelkult seinen Gang nimmt und wie die Tora-treuen Juden auf einmal in einer Entscheidungssituation stehen. Und das sind so die Fragen, die dann kommen. Will ich Gott? Kann ich Gott die Treue halten? Auch wenn viele andere neue Wege gehen, den Geboten Gottes den Rücken kehren, dem Hellenismus jetzt folgen, nicht mehr den Geboten Gottes. Will ich glauben und vertrauen? Auch wenn es Nachteile mit sich bringt, ja, wenn es sogar, und jetzt sind wir wieder bei diesen furchtbaren Wörtern, wenn es sogar Schwert, Feuer, Gefangenschaft und Plünderung kostet. Und ich glaube, liebe Glaubensgeschwister, das sind jetzt nicht nur Fragen von damals, das sind ja auch Fragen, die wir möglicherweise auch in unserem Leben schon uns gestellt haben. Bewusst oder unbewusst, herausgesucht oder nicht herausgesucht, die etwas mit uns zu tun haben. Gott die Treue halten. Da sind wir mitten in dem Leben. Und auch hier kann ich noch mal Beispiele erzählen von Geschwistern, die das erlebt haben, auf einmal eine Entscheidung treffen zu müssen. Wenn früher zu DDR-Zeiten der Schuldirektor nach Hause kam und fragte, sagen Sie mal, Ihre Tochter, die haben sie doch gar nicht zur Jugendweihe angemeldet. Die hat doch so gute Noten. Die will doch bestimmt mal studieren. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie wollen doch ihrer Tochter nicht die Zukunft verbauen. Wenn Klugheit gefragt ist. Oder ein Beispiel aus unserer Zeit von den Kollegen, wie es halt manchmal auf Arbeit zugeht. Wie sie fragen auf einmal: Sag mal, glaubst du auch an den Vater im Himmel? Und du merkst, dass diese Frage nicht aus ehrlichem Interesse gestellt ist, sondern eigentlich nur, damit sie danach spöttig lächeln können und irgend so einen dummen Spruch loslassen. Eine Entscheidung treffen. Und da ist das und diese Beispiel ja bei Weitem noch nicht mit dem zu vergleichen, was viele Geschwister im Glauben weltweit erdulden und ertragen müssen. In so vielen Ländern, wo harte Verfolgung herrscht, wo sich die Gläubigen nicht an so einem Abend wie diesem in einer wunderschönen Kirche zum Lob Gottes und zum Studium der Bibel treffen können, sondern in irgendwelchen finsteren Kellern. Und sie singen nicht, sondern sie summen, damit es niemand hört. Und sie können ihren kleineren Kindern nichts von ihrem eigenen Glauben erzählen. Weil die werden in der Schule gefragt, gibt es bei euch zu Hause eine Bibel? Beten deine Eltern? Und wenn das siebenjährige Kind jetzt antwortet, dann ist wiederum Klugheit gefragt. Wenn Klugheit gefragt ist, und da sind wir nun bei der entscheidenden Frage angelangt an diesem Abend, worin zeigt sich denn nun die Klugheit? Und überhaupt, was hilft uns denn in diesen furchtbaren Bedrängnissen zu bestehen? Die Situation der Not, die kennen wir ja nun auch. Das ist ja alles nicht nur damals, das ist ja auch unser Leben. Wenn es nicht so läuft, wie wir das gedacht hatten, wenn es doch ganz anders gekommen ist. Wenn angefangen bei Daniel durch den ganzen Lauf der Geschichte bis zu uns heute und auch zukünftig immer wieder mit Bedrängnissen zu rechnen ist. Jesus hat das gesagt. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und auch hier heißt es ja in Kapitel 12, da ist von einer Zeit die Rede, Zeit so großer Trübsal, so übersetzt Luther, wie sie nie dagewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Das klingt alles gar nicht nach dem frohen Evangelium, oder? Das klingt doch alles gar nicht nach der Glaubensfreude, nach dem Evangelium. Da kann einem doch Angst und Bange werden beim Blick in Leid und Not dieser Welt. Mir persönlich reichte oft schon eine abendliche Nachrichtensendung, dass mir nach Abschalten zumute ist, gerade in dieser Zeit. Im Heft zur Bibelwoche, da steht bei den Erklärungen, wie gesagt, die sind übernommen aus der Basisbibel, unter dem Stichwort Lehrer des Volkes, da können Sie gerne nochmal mit reinschauen, wörtlich die Verständigen. Es sind die, die Gott und seinen Plan erkennen. Die Lehrer des Volkes sind wörtlich die Verständigen, es sind die, die Gott und seinen Plan erkennen. Wir wollen uns jetzt auf die Reise machen und dem mal nachspüren. Das ist doch ein guter Hinweis, auch für uns. Es ist noch mehr als ein Hinweis. Es ist die entscheidende Blickrichtung für unser Leben. Es ist der Rat an uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Hier liegt die Hilfe, wenn wir Kraft brauchen, weil unsere eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, unsere eigene Kraft am Ende ist. Wenn es, und so sind wir heute eingestiegen, einfach keine einfachen Lösungen gibt, dann ist das uns gegeben, die Gott und seinen Plan erkennen. Also im Hintergrund unseres Textes, da stehen ja die, die in damaliger Zeit trotz dieser großen Bedrängnisse an Gott festgehalten haben, die Gott die Treue gehalten haben, die geglaubt und vertraut haben, das darf man ja mal so sagen. Die haben diese Entscheidung getroffen, ja, es wird schwer. Und ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber ich will zu diesem Gott halten. Warum? Weil ich ihn doch kenne. Weil ich ihn doch kennengelernt habe. Weil ich doch weiß, dass Gott gut ist, dass er vertrauenswürdig ist. Mir ist diese Frage mal gestellt worden von einer Kommilitonin. Ich war in einer großen Lebenskrise, habe mich bei ihr ausgeheult und habe geschimpft und geklagt gegen Gott. Und dann fragte sie, Markus, sag mal, glaubst du eigentlich, dass Gott gut ist? Es war eine entlarvende Frage für mich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das hat was in mir ausgelöst. Das war für mich ein ganz wichtiger Impuls, das mal so gefragt zu bekommen. Glaubst du das eigentlich? Und dann geht's los hier oben. Nachdenken. Vielleicht kennen Sie auch solche Phasen im Leben, solche Prozesse. Gott kennen, das steht ja hier direkt vor unserem Text. Also wer jetzt die eigene Bibel dabei hat, Vers 32, der eben hier nicht angegeben ist, Kapitel 11, 32, da steht genau das. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und am Bund festhalten. Das seinen Gott kennt. Gott kennen ist die Grundlage. Es geht also um Beziehung. Also nicht um ganz viel dogmatisches Wissen, um ganz viel Tradition. Das ist alles richtig und gut und wertvoll. Aber am Anfang steht die Frage nach der Beziehung. Und zu der lädt Gott uns ein. Dass wir unsere eigenen Erfahrungen mit ihm sammeln. Dass wir das mal aushalten, auch mit ihm durch eine schwere Zeit zu gehen. Auch wenn es nicht einfach ist, nicht uns verheißen als Christen, dass es immer nur gut läuft, dass immer nur rosarot ist, dass wir an allen Krisen vorbeigehen. Nein, das nicht. Aber Gott, er verspricht uns, dass er da sein wird. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das ist die Zusage Gottes an uns. Und hier wird noch der Bund angesprochen, dass Gott uns das ja auch schon durch die ganze Heilsgeschichte hindurch verspricht, seinem Volk. Egal, ob alter oder neuer Bund, da ist alles immer eingeschlossen, dass er sagt, wenn ihr mir die Treue haltet, dann bin ich da, denn ich bin der Herr, dein Gott. Dein Gott. Also ganz persönlich, das gilt mir, das gilt Ihnen. Er sagt es uns zu. Und deswegen gibt es Hoffnung. Da wollen wir jetzt so diesen innerlichen Bogen gehen, sagen von dieser Bedrängung, von dieser Not, von der Beschreibung. Und wir haben dem jetzt mal ins Auge geschaut. Ja, das muss sein, weil das ist das Leben. Und es ist der Glauben hin zu dem, wo die Hoffnung groß gemacht wird. Und die Hoffnung, die liegt in unserem Text schon drin. Die Hoffnung, die steckt hier in unserem Bibeltext, genau. Die Zeichen der Hoffnung. Das erste Hoffnungszeichen ist, dass es hier gesagt ist, die Zeit der Unterdrückung, sie ist begrenzt. Vers 33, eine Zeit lang. Und Luther übersetzt, begrenzt wird es sein. Das bedeutet, es ist nicht in alle Ewigkeit. Es läuft nicht einfach so ungeplant sein Gang, blindes Schicksal irgendwie. Nein, Gott ist souverän. Und Gott herrscht und er hat Macht und er kann Grenzen setzen, so wie er es für richtig hält, weil er entscheidet. Er setzt eine Grenze. Das kann Gott tun und er wird es tun. Das steckt hier drin. Gott gebietet Einhalt. Und dann kommt der Michael. Wer ist wie Gott? Unsere Tochter, die heißt Michaela. Und wir haben geschaut, was bedeutet das? Es war uns wichtig, die Namensbedeutung. Ja, wer ist wie Gott? Es gibt niemanden, der ist wie Gott. Ein wunderbarer Name, der Erzengel, Michael. Es ist das zweite Hoffnungszeichen, er wird gesendet. Er ist der Engel des Volkes Israels. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott? Und Michael tritt ein für die, die zu Gott gehören. Und er kämpft für sie, er streitet für sie, er ist da. Er wird gesendet zum Schutz. Begriff Schutzengel ist uns ja heute noch geläufig. Das Auftreten Michaels, das leitet auch hier die Geschehnisse in eine ganz neue Dimension. Also wir verlassen auch langsam den Boden der historischen Ebene hin zu dem, auf das zukünftig, was noch aussteht, was noch kommen wird. Da ist er mit dabei. Taucht auch im Buch der Offenbarung wieder auf, als derjenige, der für Gott streitet. Drittes Hoffnungszeichen, die Rettung, die Michael verheißt, die dort schon angekündigt wird, sie gilt. Sie ist sicher. Sie ist sogar verbürgt, nämlich für alle, die in dem Buch aufgeschrieben sind. Das ist nicht die Bibel, die hier gemeint ist, sondern es ist das Buch des Lebens. Das Bürgerregister von Gottes Reich, habe ich in einem Kommentar gelesen, fand ich eine schöne Formulierung. Eine Namensliste, ein Verzeichnis, das Buch des Lebens begegnet uns im Alten wie im Neuen Testament, zweiten Buch Mose, Psalm 69, Jesaja 4, Philipper 4, Offenbarung 23, und das sind noch nicht alle Stellen, immer wieder wird es erwähnt, das Buch des Lebens. Gott nimmt die auf, die zu ihm gehören. Wer dort aufgeschrieben ist, der ist Gottes Kind, der ist Erbe. Eine ganz große Verheißung steckt hier darin. Das größte Hoffnungszeichen ist aber dies, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, Schlachterübersetzung, werden aufwachen. Sie werden aufwachen. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Ein schöner Begriff, ne? Die Himmelsausdehnung, Leuchten, Glanz, Sterne. Also hier geht es um das damals Größte zu denken, der die Himmelsfeste, daran die Sterne, die leuchten. Das Größte damals zu denken, der ist ein großer Bogen, der hier gespannt wird. Liebe Glaubensgeschwister, hier in Kapitel 12, da wird der Horizont geweitet, unermesslich weit. Weiter als das, was die Leute damals denken konnten, was sie gewohnt waren zu denken. Vielleicht auch weiter als unsere Vorstellung. Hier mitten im Alten Testament, das auf einmal ausdrücklich von der Auferstehung die Rede ist. Die prominenteste Stelle im Alten Testament für die Botschaft der Auferstehung. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, ist gemeint das Todesreich, werden viele vom Tod aufwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Es sind also zwei Türen, die hier aufgehen. Die eine führt zu Gott in die himmlische Herrlichkeit und die andere Tür in das Verderben. Wie wird Gottes Urteil über die Verstorbenen einst ausfallen? Ich erlaube mir eine Nebenbemerkung. Wir sollten uns davor hüten, dem Spruch des Weltenrichters vorzugreifen und bestimmte Menschen einfach in den Himmel zu loben oder in die Hölle zu verdammen. Beides steht uns nicht zu. Das macht ein anderer. Und er macht es nach seiner Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit ist höher als unsere. Und wenn wir dieses Wort ernst nehmen, dann ist eine Botschaft für uns ganz wichtig. Wir sollen bereit sein. Jesus hat es einmal gesagt, wache, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Aber wir sollen bereit sein. Und wir sollen durch unser Zeugnis und unser Leben darauf hinweisen, dass es diese Verheißung des ewigen Lebens gibt. Und das war die Botschaft für die Menschen damals. Da sind wir nochmal in dieser bedrückenden, bedrängenden Zeit. Das war wichtig zu hören. Die haben sich ja gefragt, viele von den Treuen, die Gott wirklich treu gefolgt sind, nachgefolgt sind, die sind entschlafen, die sind teilweise ja sogar ermordet worden um ihres Glaubens willen. Was ist denn mit denen? Und darin die Botschaft der Hoffnung. Sie sind nicht einfach weg. Nein. Es ist nicht vergeblich, es ist nicht alles sinnlos, nein, da wartet am Ende die Herrlichkeit. Gerade die, die die Lehrer des Volkes waren, die andere mitgenommen haben, angeleitet haben, die die Verantwortung übernommen haben, die Zeugnis gegeben haben, sie werden leuchten, leuchten in ihrer Pracht wie die Sterne. Doxa, großes Wort, unbeschreiblich. Ich denke an dieses alte Lied, vielleicht kennen Sie das, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ein alter Klassiker, eine tiefe Wahrheit. So will das Danielbuch uns Hoffnung geben. Es geht um nicht weniger als den Beginn einer neuen Schöpfung. Und die Hoffnung brauchen wir, das habe ich heute schon erwähnt, gerade in dieser Zeit. Und wir brauchen die Hoffnung in dieser zweifachen Ansage, die uns der Bibeltext mitgibt. Für die, die zu Gott gehören, geht es nicht immer am Leid vorbei. Dem müssen wir uns stellen. Aber die Gotteskinder dürfen im Leid und Bedrängung mit seiner Hilfe und seiner Gegenwart rechnen. Und so haben wir jetzt am Ende die beiden Seiten, die auch in unserem Bibeltext schon angezeigt sind, Kapitel 11 und 12. Bedrängung, Not und Leiden auf der einen Seite, Hoffnung, Rettung und Erlösung auf der anderen Seite. Leiden und Auferstehung, die zwei großen Themen. Wie findet es alles zusammen? Wie findet das alles zusammen? In Jesus Christus. Findet das alles zusammen? Das ist die Antwort auf diese große Frage. Ja. In seinem Leben wie in seinem Sterben. Und so könnten wir jetzt noch mal ein ganzes Stück durch sein Leben gehen. Das Leben unseres Herrn. Leiden und Schmach. Erlösung, Errettung, Auferstehung auf der anderen Seite. Abgelehnt von der religiösen Elite seiner Zeit. Verraten von einem seiner engsten Begleiter, unschuldiges Leiden am Kreuz. Wir sind mittendrin in der Passionszeit. Aber am dritten Tage auferstanden von den Toten. Petrus, er redet in seiner Pfingstpredigt von Jesus und sagt, den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Und Paulus, er schreibt später an die Gemeinde in Korinth, auch das möchte ich gerne noch zitieren.
1. Korinther 6, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Was für eine wunderbare Zusage. Die gleiche Kraft wird auch in uns mächtig. Ein Gedanke, der unglaublich groß ist. Und so ist der Weg gebahnt, wir dürfen ihn gehen und andere dazu einladen. Der Weg ist gebahnt, eben gerade aus Schmach und Elend, aus Krieg und Streit, selbst aus grausamen und frühzeitigen Tod. Der Weg ist gebahnt durch den, der selbst von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Jesus sagt weiter, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist die Hoffnungsbotschaft, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Das ist das, was diese Welt nicht geben kann, wonach sich so viele sehnen. Die Menschen um uns herum, die diese Fragen doch auch in sich tragen. Ist da jemand, der mich liebt und annimmt? Ist da jemand? Wohin mit meiner Schuld? Wohin mit den Bruchstücken und Scherben meines Lebens? Das ist die frohe Botschaft. Ein Ort ist uns gegeben. Sein Name ist uns genannt, hin zu Jesus. Das ist die frohe Botschaft, die alle Menschen und alle Welt hören soll. Wenn Klugheit gefragt ist, da ging es heute um die Verständigen, wörtlich, so ist es ja hier beschrieben. Also die, die etwas verstanden haben, auch weil sie bereit sind, immer weiter und immer wieder dazuzulernen. Das ist eine gute Haltung für unser Leben, ein Vorbild. Ja, lasst auch uns dazulernen. Ich möchte es am Ende so zusammenfassen. Klug ist, zu erkennen, dass die Welt, in der wir leben und wir selbst, erlösungsbedürftig sind. Mächte und Gewalten und Reiche kommen und gehen von Daniel bis zu uns heute und in die Zukunft. Aber sein Wort, Gottes Wort, bleibt. Deshalb ist klug, wer mit Gott rechnet und ihm die Treue hält. Lasst uns genau das tun. Klug ist es, auch mitten im Leid den Blick zu heben auf die Verheißungen Gottes, denn sie sind alle wahr und sie gelten uns. Wir sind gemeint. Klug ist, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu leben. Amen. Ich möchte heute, die Zeit ist schon fortgeschritten, noch drei Fragen zum Weiterdenken mitgeben. Die sind für Sie persönlich. Die sind auch nicht für jetzt sofort, sondern manchmal, da muss man sich Zeit nehmen. Da darf noch was nachklingen. Aber ich möchte die Fragen mitgeben und wenn Sie sich eine davon merken, dann ist alles gut. Was aus diesem Bibeltext ermutigt mich? Was aus diesem Bibeltext ermutigt mich? Sie haben vielleicht das Heft beziehungsweise zu Hause Ihre Bibel, schlagen Sie nach. Zweite Frage, welche konkrete Auswirkung hat das Wissen um die Auferstehung für mein persönliches Leben? Was macht denn das eigentlich mit mir, dass ich weiß, Jesus lebt, Jesus rettet, Jesus heilt? Jesus schenkt Neubeginn. Also, welche Auswirkung hat das Wissen um die Auferstehung auf mein Leben? Und die dritte Frage, wie gelingt es mir, am Glauben festzuhalten, auch in Zeiten der Not? Wie gelingt das eigentlich? Wie ist das? Was hilft Ihnen dabei? In Zeiten der Not, an Gott, am Glauben festzuhalten. Zum Weiterdenken, ein Impuls zum Mitnehmen. Ich schließe mit Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden. Amen. Ja, wir wollen jetzt wieder Musik hören bzw. singen. Und zwar, was für ein Gott. Nochmal im Schwarzen feiert Jesus Buch die Nummer 47. Die 47, was für ein Gott.
Sich für